Hallo und herzlich willkommen zu Dropcast, dem Podcast von DropMag mit Julia und Tom.
Ich glaube, ich sollte ein bisschen übernehmen, weil du hast kaum noch eine Stimme.
Hör, I'm full on there.
Oder deine Stimme, hast du heute schon viel geredet oder nicht?
Weil ich habe gar nicht geredet.
Ja, genau, so hört es sich auch an.
Stimmt, ich habe ganz wenig geredet. Ich habe Dinge erledigt, Samstagmorgen Dinge. Wir befinden uns in einem historischen Wochenende, dem Wahlwochenende. Wenn ihr das hört, lebt ihr vielleicht schon in einem ganz anderen Land, als wir, die das aufgenommen haben. Fingers crossed. Ich habe jetzt ganz viel mit den SchülerInnen über die Wahl gesprochen und es ist so kompliziert, darüber zu sprechen, ohne nicht die ganze Zeit zu sagen, wählt das nicht, das ist schlecht, hört auch damit. Ganz kompliziert.
Das glaube ich. Aber wie lief denn die Juniorwahl? Ich habe gehört, war ja Juniorwahl.
Für alle, die nicht im Schulkontext sind, Juniorwahl bedeutet, dass alle Schulen in Berlin tatsächlich eine Wahl simulieren und die Kinder daran teilnehmen können. Und es war etwas chaotisch, aber auch interessant.
Ich habe übrigens den tollen Report von Nathalie, glaube ich. War das Nathalie hier aus deiner Klasse, Nathalie? Hast du da? Hieß sie nicht? Nee, Entschuldigung, ich habe es gerade mit einer anderen verwechselt. Aber jedenfalls hat da eine Schülerin der Schule die Wahl oder beziehungsweise Juniorwahl auf HBO TV begleitet auf dem Instagram-Account und der war ganz cute.
Ja, ist ganz cute. HBO 2.0 für alle, die wissen wollen, wo Tom und Julia eigentlich arbeiten. Ich habe neulich darüber nachgedacht, wie ist das, wenn man diesen Podcast vielleicht zum allerersten Mal anklickt und man nicht weiß, wer wir sind. Und dann denkt sich so, hä? Jetzt schon 3 Minuten, ich wollte doch was über Filmnews hören. Und die erzählen uns mir über was? What? So ist das. Lernt uns doch kennen. Genau. wir sind filminteressierte Lehrkräfte. So ist das.
So ist es. Richtig. Gut, dann machen wir doch mal ein bisschen Filmnews, damit die Leute das haben, wofür sie gekommen sind.
Eine Verfilmung des 1986 rausgebrachten Buchs Immodest Acts, The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy. Was für ein Buchtitel, habe ich hier gedacht.
Hört sich gut an.
Aus diesem Buchtitel entspringt der neue Film von Paul Verhoeven, nämlich Benedetta. Ein Film, der im 17. Jahrhundert, also 1600-Zahlen, spielt. Der eine Nonne begleitet, wie sie nicht nur religiöse Erfahrungen sammelt, sondern auch erotische mit einer anderen Nonne.
Ich muss ja sagen, ich hatte die Auswahl zwischen zwei Postern. Das eine Poster zeigt aber Nippel. Ich wusste nicht, ob ich das hätte einfügen können in die...
Das Internet ist da sehr streng mit weiblichen Nippeln. Die sind offensichtlich erotischer als männliche Nippel und dürfen darum nicht gezeigt werden, ob dies nun in Ordnung ist oder nicht.
Aber ich meine, das ist auf dem Official Poster drauf, deswegen war ich auch so ein bisschen hin und her gerissen.
Es ist ein Film über Erotik, da kann man schon mal
aber zeigen. Aber war schon kontrovers, fand ich.
Weißt du, bei 300 hat keiner gesagt, auch voll kontrovers, dass man hier die Nippel von dem König sieht.
Doch, finde ich schlimm.
never mind. Der Trailer sieht jedenfalls spektakulär aus. Paul Verhoeven hat so Klassiker gemacht wie Basic Instinct und Total Recall. Also sexy, erotic, sci-fi stuff.
Ja, three titties and Total Recall.
Ja, aber schon halt so. Also, ja. Und der Trailer sieht wirklich sehr intensiv aus, wie ich finde. Sehr artsy-fartsy. Weil, in einen Film zu gehen, in den es um lesbische Nonnen im 17. Jahrhundert geht, ist schon eine Herausforderung, glaube ich, für den durchschnittlichen Kinogänger, der einmal im Jahr ins Kino geht.
Das denke ich auch. Da wird er wahrscheinlich dann auch nur so in den York-Kinos laufen, habe ich das Gefühl.
Aber vielleicht ist da so ein Nippelplakat ein Anreiz. So wie die Throat-Plakat, weißt du? Oh Mensch, Nippel, da gehe ich rein. Und dann sitzt du da drin und siehst, wie so erotische Visionen mit Schlangen heraufbeschworen wurden. Mal sehen. Ja. Also, wie immer für mich die spannendste Frage bei dieserlei Filme, Male Gaze, wie wird damit umgegangen? Ist sich der Regisseur dem bewusst? Ich weiß gar nicht, wer macht eine Kamera?
Wahrscheinlich auch ein Typ, oder?
Auch ein Typ. Ja, und das kann kann zu weiteren Kontroversen führen, sage ich mal. Bisher würde ich sagen, cool, I'm in it, let's go there.
Alrighty, dann checkt auch den Trailer aus, ob ihr auch drin seid. Und in den Shownotes findet ihr das Ganze. Und wir gehen weiter zu einem anderen sehr bekannten Filmmacher, und zwar Alejandro Iñárritu. Und der hat ja schon tolle Filme gemacht wie The Revenant oder Beautiful Birdman. Kennt man ja alle. Und der hat jetzt einen neuen Film und der ist gerade fertig in der Production. Und dieser Film nennt sich Bardo. Und das Projekt ist schon wohl etwas länger in der Mache und zeigt natürlich auch wieder etwas aus seinem Heimatland. Und der aus Mexiko kommt und da hat er jetzt auch gedreht. Und und da geht es um viele verschiedene Dinge. Mhm. Und zwar um einen bestimmten Moment, der Identität zeigt, der eine existenzielle Krise aufzeigt. Und das führt alles dazu, dass es natürlich das Leben in Frage stellt. Also sieht oder hört sich jedenfalls, sehen können wir leider noch nichts, aber es hört sich natürlich sehr philosophisch an und könnte demnach auch natürlich sehr interessant sein. Und ich hab Bock drauf. Was sagst du dazu?
Ich meine, nach dem letzten Film, den wir aus Mexiko bekommen haben, New Order, der wirklich intens gewesen ist, intensely verstörend, bin ich ziemlich gespannt. Ich persönlich mag viele Filme von Iñárritu sehr gerne. Ich finde, Birdman war einer meiner Lieblingsfilme aus dem Jahrzehnt, in dem er erschien. The Revenant ist so ein Film, wo ich sagen würde, so einfach nur wow. Ich mag den nicht, aber ich finde den richtig stark. Seine frühen Sachen, sowas wie Amores Perros, der letzte Film, den er in Mexiko gedreht hat, den habe ich nach 30 Minuten ausgemacht, weil ich dachte so, nein, danke. Aber ne, seitdem ist ja auch ist ein bisschen was passiert und er ist etwas erträglicher geworden. Auch wenn ich bei The Revenant in der ersten Reihe im Kino saß und dachte so, what's happening?
Well. Ja. Aber, also Stelle, es geht also da vielleicht nicht so in Richtung Roma, aber vielleicht wird da doch mehr über das Leben und ein bisschen ruhiger nachgedacht, als es in anderen Filmen ist.
Ja, ne? Also es ist ja zentral ist ja ein Journalist und Journalisten gehen ja oft dahin, wo die Action ist, sage ich mal. Also,
das ist ja richtig.
Ja, nein, wahrscheinlich. Es wird ein aufregender Film, denke ich mal. Bestimmt auch etwas verstörend. Also für alle, die Interesse daran haben, Filme zu sehen, die nicht nur US-amerikanisch-britisch-mainstreamig sind, wird das, glaube ich, eine ziemlich aufregende Nummer.
Yep.
Anders als der nächste Film, der nämlich full-on mainstreamig wird, nehme ich an. Und zwar ist die Castlist veröffentlicht worden für den Super Mario Bros. Animated Film. Und Hauptrolle wird Chris Pratt als Mario.
I don't know. Ich finde es richtig komisch. I don't see
ja,
it.
Das schlimmste Fall wäre, wenn er so einen italienischen Akzent machen würde. Boah, I would hate that. Ja, die letzte Live-Verfilmung hat Danny DeVito, glaube ich.
Ja, nee, Bob Hoskins. Italian.
Bob Hoskins?
Bob Hoskins, glaube ich, du hast recht.
Okay. Aber die muss man, also ganz ehrlich, kann man auch gut verwechseln, die beiden.
Ja?
Ist gespielt, auch die anderen Menschen, die da am Projekt beteiligt sind, wie Anna Taylor-Joy ist Peach, Jack Black ist Bowser, Keegan-Michael Kay ist Toad, Seth Rogen, ja. Klingt halt irgendwie eine richtig gut illustre Liste.
Aber Seth Rogen als Donkey Kong finde ich auch weird. Ich hätte eher Jack Black als Donkey Kong gesehen.
Naja, aber Bowser ist doch das gleiche wie Donkey Kong. Also.
Okay, sagte sie.
Ich persönlich finde einfach,
hat sich den Zorn der Nintendo-Fans
die Relevanz, eine Live-Action-Verfilmung von
hey,
Super
it's money.
Mario Brothers. Ja?
Ist aber nicht Live-Action, ist nur Animated.
Ist ja egal, Animated. So, was soll denn der Inhalt davon sein? Soll der Inhalt wirklich sein, wie die Super Mario Brothers Peach retten?
Ja. Yeah.
Und dabei verschiedene Obstacles überwinden müssen? I mean, why? Warum würde ich mir das als Film anschauen, wenn ich es auch gleichzeitig als Spiel spielen kann? It makes no sense.
Dauert länger, Spiel spielen.
Ja, genau, aber dafür
hast du... Ist so schwer.
Bisschen Action. Also, es ist so, hier ist es so richtig. Kein Schwein, wird viel Geld für ausgegeben. Ändert nichts.
Es wird es einspielen, glaube ich.
Und ich glaube nicht mal, dass es unterhaltsamer ist als zum Beispiel das Computer, also das Nintendo-Spiel.
Von welchem reden wir denn jetzt?
Ist ja egal, irgendein Super Mario-Spiel. Die sind alle unterhaltsam.
Okay.
Ich finde sie nicht.
Doch, 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 doch. Ich habe alle gespielt, so ist nicht. Aber es war ja auch deswegen, unsere Generation.
Ja, gut. Aber ich glaube auch, ja.
Vielleicht muss man erstmal eine neue Generation
ist halt,
ranführen
einfach
an
nicht
dieses.
PlayStation. Ja. Dann ist es eine riesige, eine 2 Stunden lange Werbeanzeige quasi.
das haben wir schon öfter gesehen, 2 Stunden Werbeanzeige.
Ja, also ich finde, hier ist einfach, vor allen Dingen ja auch, weil das so ein toller Cast ist, wo ich mir denke, so Leute, macht doch was anderes, ich will euch in anderen Filmen sehen. Don't.
I don't know. Naja, unser nächster Film, der ist wahrscheinlich mehr ein Do. Und über den reden wir jetzt auch mal, und zwar Passing. Richtig. Und der ist, das ist das Directorial Debüt von Rebecca Hall. Und die hat ein Drama gemacht, was auf der Nella Larsen, auf dem Nella Larsen Roman. Danke.
Ich hatte dich schon Novelle sagen hören.
Ja, ich hatte es auch schon beinahe gesagt, aber ich habe mich noch korrigiert. aus den 1920ern spielt, und der folgt zwei besten Freundinnen, gespielt von Tessa Thompson und Ruth Negger. Und also da handelt es um Rassismus. Und wie halt der Name schon sagt, Passing, geht es darum, dass die eine die Hautfarbe etwas dunkler ist und die andere etwas heller ist. Und trotzdem sie, sag ich mal, zu einer, ich nenne es jetzt mal in diesem Fall, ich mache es deswegen in Anführungsstrichen, Rasse zugehören, ist es halt so, dass sie trotzdem andere Erfahrungen machen. Wie gesagt, es gibt ja den Brown Paperback Test, den ja schon zum Beispiel in Blackish, der wurde da auch sehr schön vorgestellt. Und was das ist, halt, dass da echt rangehalten wurde. Ne? Ob du, wenn du halt dunkler bist, dann ist es doof. Und ja, und darum geht das hier auch. Und der Trailer, der in den Shownotes ist, den könnt ihr euch angucken, der ist auch in Black and White gehalten und hat.
Der Film wird auch Black and White, ne?
Ja, also geht ja darum, ne? Es ist ja, ne? Steht auch drunter, nothing is black and white. Und ja, ist auch in 4:3 gefilmt und hat natürlich auch ein gewisses Feel dazu. Und das Ganze kommt schon am 27. Oktober raus und wird dann auf Netflix ab dem 10. November zu sehen sein. Also gar nicht mehr so lange hin. Hört sich aber sehr, sehr spannend an, muss ich sagen.
Finde ich auch, das ist ja auch so eine spannende Sache, einfach wie wir Farbe wahrnehmen. Es gibt ja auch nach wie vor relativ viele Kontroversen darum, wie schwarz sind denn Schauspieler und Schauspielerinnen in großen Produktionen, und der Ismus-Begriff dahinter ist ja Colorism, dass vor allen Dingen eben wie helle schwarze SchauspielerInnen oft besetzt werden und wenig dunkle schwarze SchauspielerInnen.
Deswegen.
Und deswegen ganz interessant, und auch hier die Entscheidung, das Ganze in Schwarz-Weiß zu filmen, finde ich super, super spannend an der Stelle, wenn sozusagen, wenn das Cinematische den Inhalt unterstützt stark. Ich glaube, das wird ein guter politischer Film in dem Sinne. Mal schauen, was er sonst noch so an Emotionen umsetzt. Der Trailer war jetzt so, dass ich dachte, mal sehen, ob sie immer den richtigen Ton treffen, um so 100% den Zuschauer, die Zuschauerin zu erreichen. Also ich fand den manchmal noch ein bisschen zu distanziert, ganz anders als der Trailer des nächsten Films, den wir euch vorstellen.
Der auch in Schwarz und Weiß ist.
Auch in Schwarz und Weiß, und einen wahnsinnig aufregenden Film präsentiert, nämlich The Tragedy of Macbeth von Joel Coen, den wir normalerweise nur aus dem Doppelnamen Joel und Ethan Coen kennen, also die erste Einzelarbeit der Geschwister. Und hier wird's Shakespearean. Und zwar spielt Denzel Washington Lord Macbeth, Francis McDormand seine Frau Lady Macbeth, Brandon Gleeson King Duncan, Harry Melling Malcolm. Und ja, ich liebe einfach gut gemachte Shakespeare-Verfilmung. Das ist eine meiner Lieblingsgenres.
So,
und der Trailer sieht so sexy aus. Das ist so ein gut gemachter Trailer. Das ist schon ist schon Freude an sich. Das Ganze kommt Weihnachten zu euch am 25. Dezember, zumindest in die Kinos. Und wer sich ein bisschen gedulden kann, kommt dann am 14. Januar 2022, also im neuen Jahr, auf Apple TV Plus.
Indeed, so ist es.
It looks fantastic, right?
Ja, ich finde auch. Da kann ich nur zustimmen nicken.
Nickend, so. Ah ja, Mensch, Macbeth, neu verfilmt, sieht gut aus.
Wir so gute Macbeth. Ja. So, dann sind wir durch mit den Filmblues und gehen über zu den Serien, und da eine alte Bekannte treffen wir wieder. Ich glaube, sie wird aber nicht mitspielen, und zwar Charlize Theron in Aeon Flux, damals basierend auf dem, war es ein Anime? Oder war es nur
ein Anime.
Anime, ne? Genau. Mhm. Und ja, der Anime lief, glaube ich, auf MTV damals auch im Fernsehen, aber das also nicht gleich bei uns, aber woanders, aber lief bestimmt auch mal. Und der Film, von wann ist der denn eigentlich?
2006, 4,
6, noch
12.
Ewig lange her, nee, noch länger, glaube ich. Also der war schon richtig lange. her. Und der, ich fand ihn da damals echt ganz cool, weil der hatte so einen schönen Sci-Fi-Look und Charlize Theron war sehr cool darin. Und ja, und der Macher des Ganzen, Geoff Davis, der hat nämlich jetzt bei Paramount Plus angeheuert und das ist ja deren Streaming-Service und der, da gibt es jetzt einen neuen Teen Wolf-Film, der rauskommen soll mit dem Originalcast und dann auch eine Aeon Flux-Serie. Weil ist halt cool Sci-Fi auch und deswegen dachte man sich, bringen wir das nochmal in die Kinos. In die Home-Kinos.
Heimkinos, und, genau.
Ja, sehr Matrix-inspiriert natürlich und ja, ich bin da gespannt, was daraus wird, weil ich fand es damals gut. Ich bin auch gespannt, wer da besetzt wird und ja. Aber mehr dazu dann in der Zukunft, hoffentlich.
Also ich erinnere mich auch noch dunkel an Aeon Flux im Kino und weiß auch noch, dass mich das durchaus ästhetisch gepackt hat. Alles so weiß gewesen und hat einen guten Look, finde ich auch.
2005 war es.
Uiuiui, 2005. Da war ich gerade frisch mein Abi und bin in die weite Welt hinausgegangen. That's like ages ago. Ages.
Ja, manche Schüler von uns waren da noch nicht mal geboren.
Richtig. Die Erfahrungen gehen aber nicht so weit zurück wie die nächste Serie, die wir euch mitgebracht haben. Auch Apple TV-Content, Acapulco. Ihr wisst schon, die Küstenstadt in Mexiko, wo in den 80ern Remy Demi gewesen ist. Und hier bekommen wir eine Serie, die einem jungen Mann folgt, der dort Cabana Boy ist. Also, der für euch alles dort erledigt im Hotel. Ja. Und es sieht very glamorous, very pink, very luxurious aus. Es sieht gleichzeitig aber auch aus wie wie Telenovela halt. Es wird so ein bisschen mexikanisch, und, US-amerikanisch. Ich glaube, das wird einfach richtiger Fun.
Und natürlich auch mit eurem Lieblingsmusiklehrer in der Hauptrolle aus Coda.
Richtig. Die Macher sind zum Beispiel, haben auch Zoe's Extraordinaries Playlist gemacht, was ich ja sehr, sehr gerne geschaut habe. Das Ganze ist halt so 80s Funky Vibes. Also, ich finde, es sieht richtig nett aus.
Ja, wird witzig, glaube ich. Ja, ne? Es ist auch eine Comedy, muss man auch sagen.
Ich glaube, es wird gar nicht so witzig, so haha, sondern eher so schmunzelwitzig. Es sieht aus wie was niemandem wehtut. Und man mal braucht, wenn es draußen zu dunkel wird. Also insofern, ich weiß gar nicht, wann startet das? Startet das demnächst, sodass wir es im Herbst uns in den Herbst dann versüßen können? Yes, Oktober. Im Oktober geht das los.
Entschuldige. 8. Oktober.
Um den Herbstblues ein bisschen wegzublasen, guckt ihr euch den Acapulco auf Apple TV an.
So ist es. Und was Julia sich auf definitiv nicht angucken wird, auf Amazon... ist unser nächste Serienempfehlung, hätte ich beinahe gesagt, aber Serienbeitrag.
Seriennennung.
I Know What You Did Last Summer. Und zwar kommt die Serie am 15. Oktober auf Prime Video raus und den Film kennt ihr ja von 1997, glaube ich. Die Film
alle. Buffy in der Hauptrolle.
Genau, die Film-Adaptation und es war ja auch mal ein Hitroman.
Nee, gar nicht mit Buffy, mit Jennifer Love Hewitt, oder? Jessica Love Hewitt?
Nee, ist es nicht Jennifer Lee Dingsabums?
Oh Gott.
Alle diese Jennifers.
Genau, ihr wisst schon. Damals, all diese Jennifers.
Diese Jennifers. Es war Jennifer Love Hewitt, du hast recht. Aber Sarah Michelle Gellar war auch drin. Und Freddie Prinze war auch natürlich drin. Und Ryan Phillippe. Also war krass besetzter 90er-Cast.
Das war ja Bravo-Hits pur quasi.
Definitiv. Ja, jedenfalls, die Serie wird rauskommen und dreht sich natürlich wieder um das gleiche Schema, es kommt jemand um und diesejenige Person wird dann auf jeden Fall die Gruppe verfolgen und zur Strecke bringen. Für ihre Crimes. Check den Trailer aus, wer es nicht kennt.
Wie Euphoria meets Horror meets, Bravo meets, weiß ich nicht, Big Little Lies oder sowas. Nee, nicht Big Little Lies, dieses andere. Wie heißt denn dieser Teenager-Kram, den alle so gut fanden?
13 Reasons Why?
Nee, noch was anderes.
Tote Mädchen lügen nicht?
Nee, fällt mir gerade nicht ein. Habe ich auch nicht geschaut, deswegen ist es so.
Whatevs.
Ja, ich glaube, das ist nicht. Also, die Serie ist nicht gedacht für dich und mich. Diese Serie ist gedacht für unsere Teenager.
Ja, genau. Unsere Teenager stehen da so auf Horror-Stuff.
Genau, die mögen alle sowieso Horror. Und das Ganze ist halt so, sieht halt aus wie für Leute zwischen 17 und 25. Ich glaube, so für alle, die ein bisschen älter sind.
Die haben das schon geguckt. Und damit muss es auch reichen.
Genau, damit reicht es.
Ja,
so. Und ansonsten, dann. Nächste Serie, die wir mitgebracht haben, ist wieder eine Bestseller-Verfilmung. Because we lieben unsere Pulitzer-PreisträgerInnen. Und zwar wird der Roman All the Light We Cannot See verseriert von Sean Levy, den wir das letzte Mal gehabt haben für Free Guy. Also einer, der eher aus dem Comic-Genre kommt und hier eine Serie macht über den Zweiten Weltkrieg. Also ich glaube, es gibt 4 Folgen, die alle verschiedene alltägliche Kapitel aus dieser Zeit behandeln. Das Ganze wird eine limitierte, ne, 4 Folgen Netflix-Serie. Und mehr ist noch gar nicht so richtig bekannt. Wer mitspielen wird, ist noch nicht bekannt. Wie gesagt, nur die Leute, die dies produzieren werden, da ist schon so ein bisschen was bekannt. Das ist ganz interessant, finde ich. Romanverfilmung, immer interessant. Und Zweiter Weltkrieg, haben wir noch nicht genug gehört.
Aber das ist ja, ist auch interessant, ich finde interessant, weil es gab ja einen Casting-Call, den ich echt interessant finde, und zwar für Blinde beziehungsweise Leute, die sehr, sehr eingeschränktes Sehvermögen haben, wurde rausgegeben für die Teenager-Rolle von Marie-Lour. Sorry, mein Französisch ist nicht so gut.
Marie-Lour.
Jedenfalls. Aber der nämlich mit dem deutschen Soldaten Werner unterwegs ist hier. Weißt du, das ist er. Das ist ein Jude.
Werner. Muss bestimmt wieder Max Riemel spielen.
Ja, wahrscheinlich. Oder hier der neue Liebling hier. Wie heißt er hier?
Ach ja,
Niewöhner.
Genau. Richtig. Janis, ne? Ja, aber der ist immer so ein bisschen milchig. Wenn man so jemanden möchte, der so ein bisschen mehr Werner-esque ist, Max ist schon gute.
Ja,
gute Wahl, oder?
Kann man machen.
Etwas wesentlich lightheartedter ist die nächste Serie, nämlich Adventure Beast, eine neue Animation-Show on Netflix. And it looks funny.
Ja, da hast du dich sehr amüsiert anscheinend.
Ja.
Ich hab deine Trailer-Reaction gesehen und das hat mich amüsiert.
aber es ist im Prinzip, die Story ist, dass ein Army-Doktor sich entscheidet, nicht mehr Menschen zu heilen, sondern stattdessen kleine bedrohte Fellknäule zu retten oder zu erforschen. Mhm. Und dann sozusagen so eine Field-Exploration mit seinen beiden Assistenten macht. Und ja, der Trailer sieht super hilarious aus. Finde ich ganz gut, weil ich finde, wir haben ja wirklich, ich habe letztes Mal, als wir The Party On vorgestellt haben, gedacht so, irgendwie brauche ich das nicht mehr.
Hast
so
viel geguckt? Davon. Ich habe es ja gar nicht geschafft.
Habe ich nämlich noch aus einem neuen Grund nicht geguckt. Und dieser Trailer, denke ich ja wieder so, oh ja, darauf habe ich richtig, richtig Lust. So Tierdokumentation meets Big Mouth meets, I don't know, something else. Also sieht wirklich witzig aus. Ich empfehle, den Trailer zumindest zu schauen. Und dann ab dem 22. Oktober vielleicht sogar die ganze Serie.
Auf Netflix.
Und
auf
Trailer wieder in Shownotes. Richtig.
Was auch in den Shownotes ist, ist dann Inside Job, auch eine animierte Serie. Und die hat finde ich irgendwie ein ganz interessantes Konzept, weil es geht um die Cognito Inc. Group. Und die sind so ein Department, was dafür zuständig ist, die verrücktesten Conspiracy Theories so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, die man so im Internet findet. Und da kommt natürlich alles auch von welchen Reptilian Governments bis über die falsche Mondlandung.
Lizards, Angela Merkel ist in Wirklichkeit eine Eidechse, ihr wisst es.
Ja, die Lizard People. Das ist auf jeden Fall großartig. Und ich finde es super witzig und auch diese ganzen Conspiracy Theories, was es auch wirklich gibt. Gemacht ist das Ganze von Shion Takeuchi, der auch Gravity Falls und Regular Show gemacht hat. Und sieht auf jeden Fall sehr amüsant aus. Mir gefällt
es. Ich glaube, es ist Takeuchi.
Takeuchi? Was habe ich denn gesagt?
Something else.
Habe ich vielleicht verschluckt ein bisschen.
Ich finde es ganz wichtig, dass wir so eine Serie kriegen. Ich finde, also ich habe heute Morgen, war ich wieder in so politische Debatte hier im Haushalt verstrickt und ich dachte mir so, oh, diese Welt, es nervt mich echt. Es ist alles ein bisschen sehr düster, finde ich. Und dann brauche ich manchmal so eine sehr witzige Art und Weise, mit diesem Schnulli, der da draußen existiert, umzugehen. Ja. Und diese Serie wirkt so, als ob sie das genug aufs Korn nimmt, um mich mal zu trösten.
Ich hatte ja jetzt hier Just We Car geguckt. Und da geht es ja auch sehr hart um Politik und es war wirklich ein bisschen gruselig. Verrücktes Cameo übrigens. Meine Küche taucht auf.
Deine Küche.
Also, da war, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht meine Küche, aber meine jetzige Küche. Und zwar gibt es nämlich eine Szene, die wird nämlich auf der Terrasse von, also wenn man da rauf guckt, auf die Terrasse unter uns, wird es gefilmt und dann passiert nämlich hinten in der bei euch, wo du mal gewohnt hast, in der Mühsam, da ist ein Haus, da explodiert ja ein Haus, oder beziehungsweise geht eine Bombe hoch und das ist da, wurde alles da gedreht. Also du siehst alles und manche Sprünge sind auch, jetzt sind sie auf einmal von der Teerstraße zur, was ist, war das, Boxhagen? Nee, Grünberger Straße, auf einmal schnell gesprungen, was es da angeblich da ist. Also, wenn man da wohnt, weiß man sofort, das geht nicht. Aber es war schon sehr amüsant. Und dann, wie gesagt, ist dann so eine Influencerin, die labert da irgendwas in die Kamera und dann geht diese Bombe hoch halt und dann geht die Kamera so nach oben und dann sieht man halt die Küche und du siehst halt diesen Balkon, wo sie ist, oder diese Terrasse, die halt genau unter uns ist.
Das ist ziemlich awesome, Tom.
Ja, da
Das
war
muss
ich auch
ich
so ein bisschen
sagen.
nice.
I love. Finde ich richtig gut. Aber ganz kurz, ist für dich eine What-to-Watch-Film-Empfehlung, Just Recall? Macht
Ja,
Spaß?
doch, weil ich. Na, Spaß macht es auf gar keinen
Also
Fall. Also,
Spaß wie
es.
in, man ist danach nicht enttäuscht, dass man einen unnötigen Film gesehen hat, sondern ist
Nee,
schon auch,
nee, nee,
trifft
nee.
den richtigen
Also, es
Ton
hat
und
mich.
rüttelt
Trifft
auf.
schon. Es hat mich. Ja, es hat mich auf jeden Fall. Ich war sehr, sehr, sehr in so Wut entbrannt, war ich.
Naja, gut. Das brauche ich eigentlich nicht noch mehr.
Ja, ich
Ich
weiß,
habe schon ganz schön
deswegen.
Anger-Issues. Ich habe schon eine ganze
Deswegen, ja.
Wutprobe. Ich muss schon mal I Feel Pretty singen,
Nee,
damit
es
ich
war
wieder
halt so.
runterkomme.
Pass auf, ich spoiler jetzt mal ein bisschen hier an dieser Stelle. Leute, hört mal kurz
Uff.
weg. Also, es gibt halt eine so eine Szene, also es ist richtig hart. Und eine so eine Szene ist dann gegen Ende, wo dann halt da zum Höhepunkt kommt. Also, man kann sich schon denken, was da passiert dahin. Also, es ist jetzt nicht so spoilerisch. Aber, und dann werden halt Menschen wirklich erschossen auf offener Straße von diesen Rebellen. Und das ist halt so, da denkst du so, what the fuck? So, das ist halt schon krass, schon krass.
Okay,
Ist
aber das
ein
heißt,
tougher Watch, fand ich.
dass der Film auch sich positioniert gegen militante Widerstände, wenn ich das richtig verstehe. Also man soll
Ich
sie
finde
nicht.
es, nee, ich finde, es ist neutral dargestellt.
Okay.
Es ist neutral dargestellt, so dass du, aber, also ich meine, keine Ahnung, also ich war natürlich sofort beeinflusst und meinte so, what the fuck, das kann nicht sein, dass sowas so ist. Ne? Aber es war halt, also ich könnte mir auch vorstellen, dass so, dass Leute, vor allem halt, weil das sehr, sehr gut propagandatechnisch gemacht wurde, die Leute einzuwickeln und hat auch so Argumente, wo du denken würdest, ja, macht Sinn, aber ne, wenn du mal einmal kurz darüber nachdenkst, aber dann weißt du sofort, ah, nee, das macht gar keinen Sinn, weil das so Bullshit ist so. Aber es ist halt, man wird, also es ist halt, ich finde es schwer. Also ich finde es echt schwer. Ich hätte das Gefühl, wenn vielleicht Menschen, die vielleicht nicht darüber nachdenken oder sich nicht so tief in dem Thema stecken oder vielleicht schon irgendwie eine gewisse Richtungsweisung von Familie oder sonst wo mitbekommen haben, dass die da hinfallen, habe ich das Gefühl.
Okay, wow, ich
Also ich finde.
bin sehr spannend. Ich glaube, dann gehe ich doch mal in den Film. Ich war unsicher, ob
Okay.
ich ihn sehen möchte, aber jetzt bin ich doch
Also
eingerückt, weil ich
wer.
auch. Also ich finde ja gerade irgendwie in Deutschland mit unserer Historie aus den 70ern, Stichwort RAF, RAF, und wie man dazu Stellung nimmt, das ist ja so ein Kapitel, so ein deutsches historisches Kapitel, über das gar nicht so viel gesprochen wird mehr. Und das mich aber regelmäßig in Gewissenskonflikte stürzt, sobald ich einmal intensiv darüber nachdenke.
Ja.
Ja, very interesting. Also cool.
Ist auch zu sehen, Leute, wer eine VPN hat und die in die USA verlegt, der kann den Film dort gucken. Der ist in Netflix
Für.
USA draußen.
Oh, interesting. Aber gut, kann auch hier einfach in deutsche Kinos gehen. Gibt's ja auch.
Kann aber auch natürlich das deutsche Kino supporten, aber falls einer sich nicht raustraut, Corona-bedingt oder was auch immer, ist das eine
Immer noch?
Möglichkeit. Gibt es.
Ist das still a thing, ja? Kennst du
Some
noch Leute,
people
die
do.
das.
Yep.
Okay, wow, interessant. Gut. Dann einfach jetzt voll 180 Grad Drehung zu unserer nächsten Serie, The Girl Before. Ein psychologischer Thriller, auch
Genau dein Ding.
vierteilige Limited Series. Pass auf, ist es nämlich tatsächlich.
I know.
Das Ganze kommt auf HBO Max und die Hauptrolle spielt Gugu Mbatha-Raw. Und David Oyelowo, der zum Beispiel
Lange.
Martin Luther King in Selma gespielt hat.
Wie lange hast du geübt?
Ich habe nur vorhin YouTube gehört.
Ja,
Finde ich aber auch wichtig irgendwie. Genau, und
Mugu
sie
Mbatha-Raw,
zieht.
die spielt ja auch bei Loki mit, also da auch nochmal die Erwähnung hier an
Richtig.
dieser Stelle.
Oder sie hat diesen wahnsinnig tollen Film gespielt, Belle, wo es auch darum geht, wie ist eine Schwarze im 18. Jahrhundert zu sein. Richtig gut. Genau, die Geschichte spielt ist wie folgt. Jane hat die Möglichkeit, in ein wunderschönes Haus einzuziehen. Ultra minimalistisch, super schön designt. Bei einem rätselhaften Architekten, eben gespielt von David Oyelowo. Und jetzt kommt der Haken. Wenn man dort einzieht, muss man ganz bestimmte weirde Regeln befolgen.
Ja, das und ist richtig weird.
Nach und nach entdeckt sie, dass die Vorgängerin, ihre Vorgängerin, die dort gewohnt hat, Emma, gespielt von Jessica Plummer, ganz viele Ähnlichkeiten mit ihr aufweist. Und plötzlich erleben wir so eine Verwicklung dieser beiden Frauen, Leben ineinander. Und das klingt super exciting, finde ich.
Also ich fand es ein bisschen, wo ich, wo ich das Bild gesehen habe dafür, mit beiden, mit Oyelowo und Martha Raw, dass das halt so aussah wie als The Girl Before, als wenn das so ein Beziehungsdrama ist, wo er noch Hung Up on the Axis oder sowas halt. Ne?
Stimmt, aber es ist viel cooler.
Aber ja, es ist viel cooler, ja.
Und ich weiß gar nicht, also es ist auf alle Fälle zum Beispiel die eine Writerin,
Buchverfilmung.
Die eine Writerin aus Killing Eve mit dabei, wo ja auch schon irgendwie so ganz toll mit psychologischen Thriller-Elementen gespielt wird. Also I'm excited. Gibt es schon ein Release-Datum?
Ich glaube nicht, nö. Aber wie gesagt, basiert auch auf einem Buch von J.P. Delaney, was 2016 rauskam, auch Millionen Copies verkauft hat.
Ja, ich finde, das klingt einfach richtig gut und ich glaube, das wird aber auch eine gute Serie, weil es klingt auch nach so ästhetischen Sachen, die man gut sehen kann. Hausverfilmungssachen halt. Oh Gott, Mensch, ey, hallo. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh.
So, unsere nächste Serie wird wahrscheinlich auf Stars zu erreichen sein. Auf jeden Fall in Amerika kommt sie auf Hulu raus. Da ist es ja in letzter Zeit eine ganz gute Chance. Weil Why the Last Man ist auch draußen übrigens für die Leute auf Disney Plus. Ja, könnt ihr auch gucken. Ich finde es super bisher. Hitmonkey. Ein Marvel-Held-Figur, eine Marvel-Figur, der ein Affe ist und auch gleichzeitig ein Auftragskiller ist. Es hört sich auf jeden Fall nach einem sehr lustigen Konzept an. Und jedenfalls Jason Sudeikis, Ted Lasso himself, spielt da oder spricht da dieses Äffchen.
Ted Lasso spricht
du hast recht.
Den Agenten, der sozusagen ihn anwirbt und ihn betreut.
Ja, der Entschuldigung, sein Mentor.
Mentor, yes.
Genau, auf jeden Fall hört sich sehr gut an und es sieht auch sehr lustig aus in dem Trailer zu Hitmonkey. Wer auf Marvel Wildness steht, guckt da mal rein. Ich glaube, das könnte so ein bisschen so Guardians of the Galaxy Humor, beziehungsweise nicht Humor, aber dieses Verrückte einfangen. Und ich glaube, wer da auf stand, ist da vielleicht ganz gut aufgehoben. Und alle Episoden werden am 17. November auf Hulu rauskommen, also alle auf einmal. Und in den Shownotes der Trailer, also checkt es einfach aus.
Und jetzt kurz und mündig unsere Headlines für euch. Und wir starten mit der Ankündigung, dass die dritte Staffel, beziehungsweise ein Trailer für die dritte Staffel von The Orville, ihr wisst schon, die Persiflage auf Star Trek,
zu sehen ist. Ich würde eher sagen, Hommage eher. Also ich finde, die machen sich nicht so viel lustig, finde ich.
Doch, ich habe ja nur die erste Staffel gesehen und ich fand das Persiflage nicht Hommage. Ich weiß, dass immer wieder gesagt wird, das, aber ich sehe das etwas anderes.
Fair enough. Also ich finde, es gab genug schöne Momente, die, finde ich, genau dein Star Trek, dein Wunsch nach Star Trek nachkamen, fand ich.
Ich finde es halt oft sehr simplifiziert. Never mind,
ja, was die aber vielleicht dritte für manche Staffel, Leute ganz gut ist.
Stimmt, die dritte Staffel startet am 10. März auf 22. Schaut euch den Season 3 Trailer an. Da ist so Voice-Over und Stuff.
Okay, danke dafür.
Bitte, meine Lieben.
Weiter geht's mit Spencer, da haben wir schon drüber geredet, mit Kristen Stewart in Hauptrolle, die Dianas Blick und Gestik und Mimik so gut einfangen kann. Also schaut es euch einfach im Trailer an, er ist endlich gedroppt, es sieht genial aus.
Ja, sag ich.
Ja. So, Headline, ne?
Dann wird bist du dran. Wird ein Törtchen. Es gibt die zweite Staffel von Tiger King. Obwohl
angekündigt.
Ist der nicht neulich gestorben, der Schauspieler?
Nein. Der Schauspieler, das ist kein Schauspieler, das ist ein echter Mensch.
Ist der echte Mensch nicht neulich gestorben?
Nein.
Mir war so, als ob ich irgendwie sowas gelesen hätte. Nee. Well, egal. Tiger King Season 2, das war eure... Im ersten Lockdown habt ihr das alle noch geschaut. Erinnert ihr euch?
Ja. Ich erinnere mich noch sehr gut.
Ich nicht.
Und... Und wahrscheinlich geht es jetzt, oder hoffentlich geht es jetzt um den Mord an ihrem Mann hier. Wie heißt sie denn? Carol Baskins. Das wäre interessant.
Wünsch dir was.
Gut. Letztes Mal haben wir ja drüber gesprochen, über Injustice. Und da gibt es jetzt auch den Red Band Trailer für den Animated Movie. Also checkt einfach aus, wer auf DC Comics steht und mal ein bisschen andere Geschichte der Helden oder Anti-Helden in diesem Falle. Der guckt da mal rein.
Ebenfalls ein Trailer gedroppt ist für den American Underdog Film. Nee, so heißt der. American Underdog. Ein Trailer über den Football-Player Kurt Warner.
Warner. Kurt
Kurt
Warner.
Warner. Ja, sieht aus wie euer klassisches Sport-Underdog-Drama. Schaut euch den Trailer mal an, wenn es euch interessiert.
Gut. Dann haben wir noch ein paar ein bisschen traurige Nachrichten hier zum Abschied. Und zwar ist vor, ich glaube, 2 Tagen war es jetzt, Melvin Van Peebles verstorben, der Sweetback's Badass Song gemacht hat. Zum Beispiel einer also der Blaxploitation-Filmmacher und der das Black Cinema vorangebracht hat. Großartiger Typ. Sein Sohn ist noch am Filme machen, ja, Mario Van Peebles. Und ja, also muss ja sagen, als ich so 13, 14, 15 war, das war mein Kino.
Cool.
Habe ich mir angeguckt damals alles, die ganzen Sachen, da war ich voll fasziniert und von sowas und Melvin Van Peebles, deswegen, may he rest in peace. 89
also
sind geworden auch.
Lieben Schülerinnen und Schüler, die Herrn Luther bewundern, ja, Herr Luther hat in eurem Alter sich schon mit der Black Cinema Experience beschäftigt. Was macht
aber
ihr?
Ganz gewaltig.
Und dann Willie Garson, auch gestorben, 57, seiner Krebserkrankung erlitten. Willie Garson kennt ihr eigentlich nur aus einer einzigen Rolle, nämlich Stanford aus Sex in the City. Der muss also,
What?
Darf sich dann Nein. im Grabe umdrehen.
So
Doch,
White
ich schon.
Collar kennt man ihn richtig gut. Und auch den Y5O hat er in letzter Zeit dann auch mitgespielt gehabt.
So ist das halt. Unterschiedliche Bubbles, Tom. Unterschiedliche Bubbles.
Yeah. Ist okay. So, was hast du denn für What-to-Watch-Empfehlungen?
Ach, What-to-Watch. Ich habe es ja beim letzten Mal schon angekündigt. Sehr viele meiner Lieblingsserien sind in die nächste Staffel gegangen. Ich habe die erste Folge geschaut von Dear White People. Eine sehr interessante Erfahrung, finde ich, den Science-Fiction-Einstieg, also Science-Fiction-Einstieg gelungen. Jein, Kostüme, yay. Musical-Idee,
was jetzt?
Super. Dear White People, Staffel 4.
Science Fiction, ach so, jetzt verstehe ich, wovon du redest. Ich dachte, du hast schon meine Empfehlung mit angesprochen,
nein,
aber
nein.
die du noch nicht geguckt hast.
Nein, nein. Dann habe ich natürlich die ersten 3 Folgen von Sex Education Staffel 3 geschaut. And it's hilarious. Alleine die ersten 5 Minuten sind schon wieder so fantastisch.
Ich muss sagen, es ist die beste Staffel. Ich hab's ja, wir haben es ja durchgeguckt am ersten Wochenende.
Ich persönlich finde einfach, dass das brauche ich gar nicht, weil ich finde jede Staffel auf ihre Art und Weise so wichtig und das ist
ja,
so
weiß,
toll, dass das mittlerweile draußen ist und dass Teenagers gucken können. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt.
Ich fand aus der Perspektive der, sag ich mal, die Charakter haben mehr Tiefe bekommen, fand ich, und auch
das Gefühl habe ich jetzt
entfalten.
Auch schon. Das Gefühl habe ich jetzt auch schon.
Dann
The Morning Show ist in die zweite Runde gegangen. Finde ich nicht mehr ganz so gut wie die erste Staffel, aber
Dings war doch mal jetzt mit dir, ne? Hasan Minhaj, ne?
Genau. Der ist aber dann, genau. Zum Beispiel.
Ja.
Dann auch Julia Margulies.
Margulies.
Yes, macht auch mit. Genau. Das ist so ein bisschen das, was ich in den letzten Wochen geschaut habe. Ansonsten habe ich halt immer noch mit meinem Mubi, mit meinem neuen Mubi-Account zu kämpfen und muss da noch jede Menge Dinge sagen. Ich habe zum Beispiel Ava gesehen, diesen französischen Film, diesen Coming-of-Age-Film, und fand den sensationell. Sensationell. Also wirklich toll. Richtig gute Bilder, um herauszufinden, wie sich junge Frauen fühlen, wenn sie gerade Dinge entdecken, die sie bisher nicht hatten.
Ja. Meine Empfehlung, definitiv Foundation. Ich habe
das
die
ist
erste...
heute mein Abend. Mein ganzer Abend ist schon geblockt für die ersten 3 Folgen heute.
Ja, ich habe es auf jeden Fall, ich glaube, die ersten 2 sind aber nur draußen.
Nee, die ersten 3. Vielleicht auch schon, weil Freitag gewesen ist. I don't know.
Weiß ich nicht, glaube ich.
Mir war so, als ob ich die ersten 3 hätten sehen können. Ja, das sind immer so kleine, so 15.
Ja, du hast immer, glaube ich, immer bei den Dings, da steht schon die für nächste Woche immer da.
That's true. Es ist neu und unangenehm.
Ja, ich finde es auch immer super, super komisch.
Ja, Ted Lasso. Kannst du eine Folge gucken?
Ja, ist Ted Lasso eigentlich zu Ende jetzt? Ich glaube, ich habe die letzte Folge geguckt. Also, die wurden auch immer länger, die Folge. Bis 45 Minuten Folgen schon wieder. Aber nur so als nebenbei. Ja,
als ob wir ewig Zeit hätten auf Erden.
Intrusion habe ich ja, haben wir ja schon besprochen letztens, ja. Der kam jetzt raus, fand ich auch super. Dann Star Wars Vision, grandios. Beste Star Wars seit Mandalorian Staffel 1. Es war unglaublich gut.
Ja gut, aber da ist jetzt auch nicht so viel rausgekommen zwischendurch. Da ist ja nur The Bad Batch rausgekommen.
Ja, okay, gut.
Also das ist jetzt keine steile These.
Okay, okay, du hast recht, keine steile These, aber es ist sehr guter Content.
Beste Star Wars seit Episode 5.
Ich konnte ja nicht, ja, guck mal, das konnte ich ja nicht sagen, jetzt im Sinne, weil ich Mandalorian auch ziemlich gut fand und jetzt noch nicht ranken würde, ob Mandalorian oder das jetzt besser ist. Aber es alleine für sich ist es auf jeden Fall super Star Wars Content, der sehr viel Spaß macht und schöne andere Dinge zeigt und in sehr coolen Anime-Stils. Und auch manchen, wo ich dachte so, was ist das für ein weirder Stil, der gefällt mir gar nicht, aber dann war der Anime richtig gut. Und ja, meine Favorit ist immer noch die erste Folge, die ist grandios.
Okay, I'm excited.
Dann habe ich noch Kin zu empfehlen, eine Irish Mafia Serie, die auch auf jeden Fall sehr cool ist. Die ersten drei Folgen waren auch sehr, sehr gut. Dann natürlich Dune, über den wir gleich noch reden, unser Review. Mhm. Just We Car kam raus am 16.09. Dann Herr Bachmann und seine Klasse. Kennst du?
Ist dieser Doku-Film über
die Migrationsklasse
Lehrer da. Ja, habe ich gesehen, im Berliner Fenster. Das ist so witzig, dass ich die Hälfte meiner News auch immer so ein bisschen Berliner Fenster-mäßig bestätigt finde. Eine super Institution, einer der wenigen Gründe, warum ich überhaupt noch U-Bahn fahre, ist Berliner Fenster.
Ja, finde ich auch. Das ist immer der einzige, warum ich mich freue, da mal was zu sehen. Dann Schachnovelle kam raus. Riders of Justice hier, Ritter der Wahrscheinlichkeit heißt auf Deutsch. Auch super mit Mads Mikkelsen. Also geht schon in so eine dänische Classic-Film-Richtung. No Man of God, auch mit Elijah Wood und Lenny Bruce von Marvelous Maisel. Ich weiß leider den Actor-Namen gerade nicht. Aber der Ted Bundy spielt. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Aber war auf jeden Fall sehr interessant.
Ach so, das ist so eine True Crime Verfilmung, No Man of God.
Das ist nicht True Crime. Nee, da geht es halt nur um das Gespräch, weil Bill Hagmeier, der an Mindhunter auch vorkommt, um den geht's da. Elijah Wood spielt den und der war halt. Er und Bundy haben sich dann am Ende richtig gut verstanden und er hat dann sozusagen alles confessed.
Ist sozusagen ein Dialogfilm, ein Film, der nur auf einem Gespräch basiert. Und man sieht auch nichts weiter als
ein
Gespräch.
Naja, ein bisschen mehr schon, aber es ist sehr, sehr einzelgesprächlastig.
Okay.
Und Elijah Wood, Frodo Eyes, hat gut funktioniert.
Es funktioniert filmisch. Also hast du das Gefühl, okay, interesting.
Aber muss man, glaube ich, auch so Serial Killer Stuff stehen.
Was auch immer das bedeutet.
Naja, so wie Mindhunter oder.
Ja, ich weiß schon.
Oder Science and Rams und so.
Aber wenn jemand sagt, ich stehe voll auf Serial Killer, und ich sage so, what?
Nicht auf die Personen, auf das Mysterium dahinter.
So, meine Lieben, heute haben wir uns irgendwie ganz schön zusammengerissen, gar nicht so viel zwischendurch. Also klar, wir haben ein bisschen über Friedrichshain als Filmkulisse gesprochen und Toms Küche als Star-Exponat, aber ansonsten, finde ich, sind wir gerade richtig schön durchgerast. Die Leute haben wahrscheinlich gedacht, oh, was für eine stringente, gut gemachte Show über Film
Podcast
und Fan-News. Love it. Nicely done, Tom und Julia.
So, lass mal jetzt nicht abdriften und auch zur Review kommen.
Nicely done, Denis Villeneuve.
Denis.
Denis, wie die Kröte in einem Spiel, das ich spiele.
Der hat so einen Film gemacht, jedenfalls. Dune, haben vielleicht schon ein oder andere schon mal von dem Ganzen gehört. Gab ja schon mal eine Verfilmung, zwei Verfilmungen, glaube ich. Einmal eine Fernsehverfilmung in den 90ern und dann einmal 84 den David Lynch-Film, den er von seiner Akte gerne streichen würde. Obwohl ich ihn gar nicht so scheiße finde.
Es ist so lange her, dass ich diesen Film gesehen habe. Deswegen kann ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Mein Vater, angesprochen auf Dune, meinte, wir brauchen keinen neuen Film. Der David Lynch-Film ist doch richtig, richtig gut.
Mhm. Hat er ihn schon gesehen jetzt?
Natürlich noch nicht.
Okay.
Nicht.
Kleine Empfehlung nochmal an dieser Stelle. Ich habe ihn nicht zweimal jetzt schon gesehen, den neuen. Ich habe ihn einmal im iSense gesehen, also im Dolby-Saal. Und das ist schon gut, Sound ist auch gut. Aber tut mir leid, Leute. Vor allem, ich habe ihn beide Male in 3D geguckt. Der andere war mal IMAX 3D. Aber tut mir leid, 3D funktioniert leider nicht in einem normalen Kinosaal, weil es einfach zu dunkel ist. Das Bild ist zu dunkel bei 3D. Mhm. Deswegen geht bitte in den IMAX-Saal, guckt euch das im IMAX an, im 3D, da merkt man, dass gar kein Unterschied zum normalen Bild und das ist, also beziehungsweise mit der Helligkeit, ne, man merkt schon einen Unterschied, das Spice, wie es herumfliegt, das war schon ziemlich nice und ja, unglaublicher Film, auch vor allen Dingen halt mit dem vollen Bild sozusagen, ne, was, es gibt sehr viele Teile, die mit IMAX-Kameras gefilmt werden und das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Gut, dann muss ich mich doch nochmal bemühen, weil ich hatte die ulkigste Kinoerfahrung seit langem. Ich war hier im Alhambra in der Nachtvorstellung und habe dort auf den 4D-Stühlen gesessen. Das heißt, Force Feedback und leichtes Eindrehen, wenn sich der Helikopter bewegt. Deswegen ist meine Kinoerfahrung wirklich eine ganz wilde und ich freue mich total darauf, den Film ein zweites Mal zu sehen. Und dann gehe ich auch, wenn jetzt eine Empfehlung lautet, dann gleich ins IMAX. Ich hätte natürlich gar nicht erst in 3D geschaut. Wenn du aber sagst,
ich glaube, den gab es, glaube ich, nur in 3D.
Na, mittlerweile gibt es ihn auch in den kleineren Kinosälen, nicht auf
3D. Ja, ja, aber also ich im IMAX natürlich. Wenn schon, denn schon, weil, ne?
Naja.
Wurde so gefilmt.
Aber ich finde, gerade beim UCI muss ich sagen, das IMAX ist halt das schlechtere Kino verglichen mit den kleinen Kinosälen, was die Sitze anbelangt.
Das stimmt wohl.
So, jedenfalls. Dune.
Erzähl mal, worum geht's denn?
Genau. Also, ihr wisst...
Bist du ein Bild? Hast du es gelesen eigentlich?
Ich habe Dune gelesen vor vielen, vielen Monaten.
Ja.
Genau, das, was im Film immer vorgeworfen wird, dass man rausgeht und eigentlich nichts verstanden hat. Mhm. Und möglicherweise ist es tatsächlich auch so, ja, worum geht es? Im Prinzip haben wir eine Welt, die in weiter, weiter Zukunft liegt und wir haben eine Welt, die sich aufsplittert in ein Imperium, genauso wie ihr das bei Foundation sehen werdet. Und es gibt halt sozusagen den Imperator und dieser Imperator beruht seine Macht auf viele kleine, mächtige Häuser und in diesem Film spielen vor allen Dingen zwei Häuser eine richtige Rolle, nämlich das Haus Atreides und das Haus Harkonnen, die Guten und die Schlechten, auch so gesagt. Mhm. Und das Haus Atreides bekommt...
Ja. Weißt du, wie die verwandt sind? Ich habe einmal, glaube ich, Cousin gehört. Ich bin mir aber nicht sicher. Sind die Cousins?
Ich
Cousins?
Glaube, also das Leto sagt man eher so machttechnisch. Die sind, glaube ich, keine wirklichen Cousins.
Okay.
Genau. Und Haus Atreides bekommt die... die werden plötzlich jetzt... Ja, wie nennt man das? Dürfen regieren über den Spice-Planeten...
Arrakis,
genau. Klingt wie ein griechischer Schnaps. Arrakis. Und dieser Spice-Planet ist sozusagen der wichtigste Planet im ganzen Universum, weil die Spice brauchen, um durchs Universum fliegen zu können überhaupt. Das ist so eine magische Substanz, die so Superpower dadurch verleiht. Das bedeutet, dass man
diesen Planeten
ausbeuten muss und die Bevölkerung, die dort lebt, klein halten soll. Die Bevölkerung sind die sagenumwobenen Fremen.
An dieser Stelle nochmal gesagt, also das ist ja der Vergleich mit den Ländern, den Ölländern im Mittleren Osten.
Genau, aber so darüber können wir gleich mal quatschen, ob das zum Beispiel funktioniert. Und das ist sozusagen einfach die Grundsache und dann gibt es drumherum noch lauter so religiöse, mythische Dinge, wie zum Beispiel die Sci-Fi-Hexen Bene Gesserit, die ist zum Beispiel die Mutter von unserem Helden Paul Atreides, ist eine solche Hexe und vererbt ihre Macht an ihren Sohn, weswegen die eine besondere Stellung hat als möglicherweise der Auserwählte, der das Universum befreien soll, was auch immer das bedeuten mag. Das erfahren wir dann hoffentlich im zweiten Teil des Filmes, der hoffentlich gemacht wird. Das heißt, geht doch noch ins Kino damit.
Es entscheidet sich Dezember, Leute. Dezember. Ja? Aber er läuft wohl gut. Er läuft wohl gut, habe ich
gesagt. Er läuft wohl gut an, ich denke auch. So, und das ist so ein bisschen der Film. Finde ich aber, und ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen zwiegespalten, weil ich persönlich finde nicht, dass man die Handlung des Filmes verstehen muss, weil der Film für mich auf eine ganz andere Art und Weise funktioniert. Eher so wie bei einem Musikvideo. Weißt du, bei einem Musikvideo musste man ja auch früher die Handlung nicht verstehen, sondern es ging eher darum, dass du eine gute Untermalung findest für die Atmosphäre des Songs.
Aber der Song erzählt ja oftmals auch eine Geschichte, oder?
Genau, aber in Wirklichkeit erzählen die meisten Songs halt auch eine wirre Geschichte, die nicht funktioniert. Okay. Oder so ein bisschen repetitiv und so ein bisschen mystisch ist und vor allen Dingen mit den Gefühlen des Erfinders des Songs spielt. Genau.
Ja, jedenfalls, ich muss ja sagen, im Vergleich zu den 1984er Dune ist dieser Film besser erzählt. Aber ich habe ein großes Problem mit dem Pacing in diesem Film, um mal hier ein bisschen negativ zu werden, weil ich habe nicht viele Probleme mit diesem Film. Also er sieht optisch grandios aus, die Lichtspiele, die Welt, die Einstellung, die Kameraeinstellung, unglaublich schöne Szenen, schöne Bilder, was sehr viel Spaß macht, aber ich habe mit dem Pacing manchmal ein Problem, mit wie die Story erzählt wurde und vor allen Dingen auch manchmal mit einzelnen Szenen. Beim ersten Mal ist mir das natürlich nicht so aufgefallen, aber beim zweiten Mal umso mehr, weil zum Beispiel es gibt eine Szene da, wo sie im Zelt sitzen. Und manchmal gibt es dann sitzen sie einfach da und machen da irgendwas und es passiert gar nichts. Und dieser Film geht halt fast 3 Stunden. So, und der andere Film schafft es, ich meine, die Extended Version ist nicht ganz 3 Stunden lang, der von 84, ne, und erzählt sogar die Geschichte weiter. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass da wirklich mehr an Bild, also das Bild wurde so forciert und der Film dadurch ein bisschen länger gestreckt. Aber die Geschichte wird definitiv besser erzählt im Sinne von, dass sie verständlicher ist. Im Gegensatz zu dem 84er, weil da finde ich, hat man oftmals, also vor allem auch wie The Voice eingesetzt wurde und so weiter und so fort, ne? Also diese Stimme, um da zu befehlen. Die
Hexenkraft der Bene Gesserit, genau.
Ja, genau. Wie heißen die auf Deutsch eigentlich? Bene Gesserit?
Mhm. Heißt die auf Englisch auch, oder nicht?
Nee, die heißen die Bene Gesserit mit J.
Genau, wir machen das TH. Gesserit.
Nee, Jesserit wird das geschrieben. J-E-S-S-E-R-I-T. Ja, genau, aber
Bene Gesserit ist es sozusagen auf Deutsch. Ich habe den Film auch auf Deutsch geschaut, was die Hölle ist. Aber manchmal merkt man halt nicht. Mehr kriegst du halt nicht nach zum Wedding.
Ja, dann hättest du auch mal zu einem anderen Zeitpunkt gehen können, oder?
Es hat in dem Laufe des Tages hat sich das hervorragend eingefügt. Und es war das Richtige, das an diesem Zeitpunkt zu tun. Es war nicht das Richtige, es bisher nicht noch ein zweites Mal geschaut zu haben, aber
ist okay. Ja.
Und ich finde es ganz witzig, weil dir dieser Kritikpunkt, den du hier nennst, ist ja genau das, als du mich gefragt hast, wie fandest du den Film? Ich gesagt, er war mir gleichzeitig zu schnell und zu langsam. Ich persönlich habe nicht, also ich habe ein Problem mit sehr langsamen Filmen, Stichwort A Ghost Story. aber hier war nichts in Ordnung, weil es war immersiv, weil es holte ich ja schon auch sehr in die Welt rein. Der Film ist ein wahrer Rausch. So, das ist,
man versinkt. Die Designs der Schiffe,
ja, also wirklich, also auch dieser Space-Traveling, wunderschön.
Ja, ja.
Und gleichzeitig aber zu schnell, weil gerade in dem Moment, finde ich, wo sie dann auf Arrakis ankommen, geht plötzlich alles so swoosh. Und du kommst gar nicht hinterher mit deinen Gefühlen. Ja, das ist so ein bisschen, war ein bisschen anstrengend an der Stelle. Und das finde ich, deswegen hat der Film sozusagen ein Pacing-Problem meines Erachtens in beide Richtungen, witzigerweise.
Ja,
Beispiel Frank kam aus dem Film raus und meinte, er hat nichts verstanden. So, das heißt, man, vielleicht, wenn man vorher sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, versteht man etwas, aber gerade diese ganzen Machtstrukturen bleiben oberflächlich. Auch zum Beispiel, warum will der Imperator plötzlich dieses eine Haus, das offensichtlich ganz erfolgreich ist, loswerden, weil er sich bedroht fühlt. Aber die sind auch gar nicht bedrohlich, weil das ist gar nicht deren Motivation als als Haus.
Aber das finde ich war,
wurde wohingegen deutlich. Also das andere Haus, das ja offensichtlich richtig krasse Machtusurpatoren sind, die unterstützt er noch und gibt ihnen noch Truppen. Ja, Saddam Hussein ist grüßen.
Okay. Ja, ich weiß.
Also das sind so, na, und dann die ganze Zeit auch diese, zum Beispiel, was ist so die Motivation der Bene Gesserit? Die wollen irgendwie jemanden erschaffen und kreuzen, deswegen Blutlinien. Aber warum wollen sie das eigentlich? Oder wer sind diese anderen weirden, Kämpfer und so weiter.
Und, ach so,
denn diese, und wenn die so toll sind, warum kann dann Jason Momoas Charakter 15 von ihnen einfach so erledigen und so weiter und so fort. Also das sind so diese Dinge, da die Figuren haben teilweise
auch wirklich...
Haben ja teilweise auch nur so ganz wenig Screentime, sodass du sie gar nicht richtig kennenlernen kannst, mal abgesehen von Paul und seiner Mom. Zum Beispiel gerade die Männer aus dem Haus Atreides fand ich jenseits von Paul sehr eigentlich schwach, flach porträtiert. Selbst Oscar Isaacs, Duke Leto, hat zu wenig Fleisch, um ihn zu verstehen und auch vielleicht um zu verstehen, was der eigentlich ein toller Herrscher ist, so gut wie man als Monarch herrschen kann.
Aber man kriegt schon mit, dass er sich um die Leute kümmert und das haben wir schon mitbekommen.
Also. Genau, aber auch das zum Beispiel. Ne? Also
es war simpel halt.
Alles sehr simpel gehalten und deswegen finde ich halt diesen Film, dass man den kann man wahnsinnig gut genießen, wenn man da nicht reingeht und denkt so, jetzt kriege ich hier voll die crazy Story und danach bin ich total befriedigt damit, was mir erzählt wurde. dann seid ihr sehr unzufrieden, wenn ihr aus diesem Film rauskommt. Nicht nur, weil er eben mit einem Cliffhanger endet. Wenn ihr aber in diesen Film geht und denkt so, oh, ich werde hier eine der größten Science-Fiction-Geschichte auf eine wahnsinnig tolle Art und Weise präsentiert bekommen mit einem wahnsinnig guten, superschönen Cast, dann seid ihr sehr zufrieden, wenn ihr aus diesem Kino rauskommt, weil das funktioniert schon. So, Denis Villeneuve ist Denis Villeneuve als Regisseur, finde ich, hat so eine ganz eigene Form und Filmsprache, die auch in diesem Film zum Tragen kommt. Und das hat mich sehr beeindruckt, so mich in meinem leicht betrunkenen, sehr müden Zustand, war völlig in diesem Film gefangen. So. Und zwar nicht nur, weil mein Sitz die ganze Zeit geruckelt hat. So weird, by the way. Braucht keiner. 4D-Kino braucht keiner. Ich kann es jetzt echt mal sagen. Wenn ihr mal überlegt, oh, 4D-Kino, das klingt eigentlich voll entspannt, sollen wir es machen? Die Antwort lautet, nein, spart euch die 6 Euro. Kauft euch lieber noch eine größere Portion Nachos. Don't. Just don't.
Ja, dann lieber doch die 6 Euro in IMAX investieren, ja?
Na, oder die, wie, ich habe ja geguckt, Karten waren 24 Euro oder 26 Euro?
Ja, Überlänge, 3D.
Ja, ja. Ganz schön krass, jedenfalls war teurer als der durchschnittliche Theaterbesuch.
So ist es.
Ja, Dune, also eine wahnsinnige, rauschhafte Filmerfahrung mit tollem Setdesign, tollen Schauspielerinnen, tollem Sounddesign, auch Hans Zimmer macht den Soundtrack, hört man auch gut.
Hm. Ich war immer übrigens erinnert an Wonder Woman, als dieses typical Theme kommt, das Dune-Theme. Weißt du, welches ich meine?
Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, und ich finde, es hört sich fast, hört sich fast genauso an.
Ist ja nicht kein schlechtes. Das Wonder Woman-Theme liebe ich sehr, tatsächlich. Ja, also ein großer Film, der einen trotzdem, finde ich, seltsam unbeteiligt dann wieder zurücklässt, witzigerweise. Ich war voll im Film und als ich aus dem Film raus war, dachte ich, Und deswegen gibt es von mir auch nur 8 von 10 Punkten.
Mhm. Okay. Ich bin da ein bisschen besser. Bei mir gibt es 9 von 10, weil ich sehr bildtechnisch überwältigt war, aber ich ziehe doch diesen einen ganzen Punkt, vielleicht auch, wenn ich es jetzt noch ein drittes Mal gucken werde, irgendwann vielleicht noch einen halben Punkt ab und lande bei 8,5, aber jetzt erstmal 9 Punkte. Wie gesagt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch gut. Ich kannte die Story jetzt natürlich und wusste, wohin es geht und ein paar Sachen waren natürlich neu und anders erzählt und auch, finde ich, besser erzählt.
Stimmt, wir haben jetzt noch gar nicht darüber geredet, dass der Film ja als die große Gesellschaftskritik funktionieren soll, was sie einfach nicht tut. Sorry, aber es tut er nicht. Klar kannst du sagen, erinnert halt ästhetisch an nordafrikanische Wüstenstädte oder saudi-arabische Wüstenstädte und hier geht es um Ausbeutung, was man gleichsetzen kann mit der Ausbeutung von Ölländereien. Aber irgendwie nein, finde ich. Unter anderem wegen der Atreides-Geschichte und wegen der Geschichte mit dem einen. Also funktioniert nicht so richtig.
Naja, also ich hatte das Gefühl auch, also ein bisschen, oder oftmals gab es also Kolonisations-Statements, die so ein bisschen in die Richtung gingen, auch natürlich obendrauf noch. Ne? Das war schon, ich finde, man kann die Parallele schon ziehen.
Sie funktionieren, weil du hast da zum Beispiel zwei Häuser, die von weißen Männern geführt werden und alle Fremen sind POC.
Der Dings, der im Vergleich zu Dune 84, da gibt es ja nicht eine einzige Person, die POC ist. Ja. Nicht eine.
Obwohl Oscar Isaac ja im Zweifelsfall auch, der ist schon passing.
Nee, aber also wie gesagt, im 84er gab es halt auch nicht mal bei den Fremen, da war nicht eine einzige Person.
Ja gut, dass wir die 80er überwunden haben.
Das ist schon krass.
Thank God. Ja. Also ich persönlich finde, dass der Film jetzt, also da, klar, kann man dem das aufstülpen und klar, das hat er auch gewollt, weil dann, wenn er zum Beispiel alle Frauen auf Arrakis, wenn da das Haus Atreides ankommt, in so Niqab-Sachen hüllt. Mhm. Aber, I don't know. Wir werden mal sehen, zumal wenn er halt, ich finde, und das ist ja das größte Problem, wenn man dem Film diesen Drive gibt, dann haben wir halt ein großes White Savior-Problem im zweiten Teil.
Ja, yep, genau. Und das macht ja Dune auch quasi.
Genau, aber da muss er ran. So, da muss er ordentlich ran an die Problematik. Und bin sehr gespannt, wie er damit umgeht. Übrigens, Timothée Chalamet war einfach richtig toll, muss man auch mal sagen.
Der gute Timmy.
Hat er richtig toll gemacht. Ich finde, es wird ganz viel über ihn geschrieben, sodass er seine Arthouse-Qualität diesem Blockbuster-Film mit hineinträgt. Und das stimmt schon. Es gibt diese eine Szene, wo er verloren vor diesem Spice Harvester steht, weil er gerade wieder eine Vision hat. Und er sieht so dreamy aus. Mm. Hells yes. Wirklich gut. Hey. Gefällt mir.
Vorsicht. Der könnte unser Schüler sein.
Nein, ich meine tatsächlich so einfach, was ich damit meine, ist gar nicht so sehr, dass ich den sexy finde. Ich wäre definitiv Team Oscar. In diesem Film übrigens auch Team Jason. Ohne Bart. Wow, I love it. aber ich mochte einfach, wie er das spielt, so dieses Verlorensein in seinen Seancen. Das mochte ich richtig gerne. Okay. Komm, aber Jason Momoa ohne Bart. This guy is handsome.
Ja, kann was, der Gute.
Gut.
Ja, dann aus diesem Sinne, wir machen es immer hier.
Geht ins Kino, genau.
So. Geht ins Kino.
Geht ins Kino, Leute. Dann
in 2 Wochen sehen wir uns wieder, Freunde. Und machen wir James Bond oder machen wir Titane? Ich habe nämlich übrigens für Titane, Leute, kann ich, sage ich jetzt schon mal, ein Interview mit Julia Ducournau wird folgen. Also checkt es aus. Es kommt kurz vor Kinostart raus. Am 1. Oktober startet es ja in den USA. 7. bei uns. 7. Oktober, genau.
Wir müssen mal schauen. Ich habe keine Lust auf James Bond.
Okay.
Fair enough. Auch wenn ich... Ich
hätte es sogar mitgenommen. Ich hab eine Karte für dich.
Ja, mitnehmen kannst du mich. Müssen wir den besprechen. Müssen wir ihm sozusagen die Plattform hier auf unserem Podcast bieten.
Hast du eigentlich gehört, dass das krasse Statement von James Bond? Also ich weiß nicht, ob es krass ist.
Von Daniel Craig meinst du? Oder von
Ja. Nope. Hast du gelesen? Oder?
Nope.
Ja, er sagt ja...
Ins Bild?
James Bond soll ein männlicher Charakter bleiben, aber es soll definitiv bessere Rollen und bessere Möglichkeiten für Frauen geschaffen werden.
Ja, was für eine leere Phrase.
Das, was er gesagt hat.
Das ist so, ja, Frauen, ihr sollt mit dabei sein, aber nicht in den Hauptrollen. Interessante Nebenrollen können wir euch bieten.
Das, er hat nicht von Nebenrollen gesprochen. Er sollte Möglichkeiten schaffen, dass Frauen halt auf gleicher Ebene stehen. Halt. Aber es ist natürlich...
Ja, aber was soll das bedeuten? Also das finde ich jetzt auch
so. Weiß ich auch nicht genau.
Also das ist so, gut. Well, James Bond, it's also happening in the next 2 weeks. Alles klar, wir sehen uns dann zu Ferienbeginn wieder.
So ist es.
Da werde ich besonders heiter sein, da werde ich in Partystimmung sein. Vielleicht gönne ich mir gleich mal dann so einen Morgensekt, weil es ja... Sonntag war in Ferien und da bin ich immer
extrem gut
auf einer Mimosa Party. Also, bis zum nächsten Mal, wenn eure Party end, Julia und euer nerdy Filmonkel Tom euch über die besten Filme und Serien Tipps informieren.
So ist es. Mach's gut bis 2 Wochen und liken nicht vergessen. Bye!